Der nächste Leser ist die Elke Fromm.
Wir kommen jetzt zu was ganz anderem. Das dicke Buch ist wirklich mein Kalender. Warum habe ich den mitgebracht? Weil ich eine Angewohnheit habe, Sprüche, Aphorismen, Gedichte, die mich bewegen und die mich begleiten und die ich gut finde, schreibe ich mir immer in meinen Kalender. Und wenn ich dann, wenn das Jahr um ist und ich einen neuen Kalender nehme, übertrage ich die immer. Das hat den Vorteil, ich kriege sie alle nochmal in den Kopf rein. Was nicht mehr aktuell ist, schmeiße ich raus. Meistens schleppe ich alles mit. Und da hier sich das einbürge, dass man vorher vielleicht ein kleines Gedicht vor einer Geschichte mit darbietet, hat sich eins hier raus angeboten und deswegen ist der Kalender dabei. Ansonsten, wie gesagt, es wird merkwürdig, das kennen Sie von mir, das letzte Mal, als ich hier gesessen habe, habe ich aus der Zeitung vorgelesen. Es wird ähnlich, es ist also nichts von mir, sondern etwas, was ich gefunden habe, ein Fundstück. Ich möchte Sie mit auf eine Zeitreise nehmen. Es war eine spontane Entscheidung. Sie alle kennen das, Kisten, Kästchen, Aktenordner, Pappordner, die in irgendwelchen Ecken stehen, in irgendwelchen Regalen rumlungern und die man vergisst und die einstauben. Dann zieht jemand ein oder jemand aus, man baut was an, man reißt was ab und muss umräumen. Und dann hat man plötzlich so eine Kiste oder so einen Ordner in der Hand, will es einfach wegwerfen, schafft es aber nicht, weil man reinguckt. Wollte in der halben Stunde fertig sein, sitzt den ganzen Tag da, weil man anfängt zu gucken, anzugucken, zu lesen, durchzustudieren, ach und guck mal und so. So ist es mir gegangen, es sollte ins Altpapier und ich fand ein neues Leben. Die jungen Leute hier unten drunter, es sind zwei, wissen nicht so richtig, was damit anzufangen. Ein bisschen Pech jetzt, sie dürfen das hinterher mit uns diskutieren. Genauso wie ich der Meinung bin, das kann man gar nicht ohne hinterher drüber zu reden machen. Ich habe eigentlich nur durchgeblättert. Es ist aus dem Mai 87. Das heißt, es fing schon an zu brodeln, es war schon alles nicht mehr so ganz in Waage. Relativ kurz später hörte ja die DDR auch auf zu existieren und deswegen habe ich angefangen reinzugucken, mich erstmal kaputt gelacht über dieses Papier, über die Farbe, über die Schrift. Hinten, wham. Zwei Seiten vorher, Modern Talking. Aber in der Mitte, Silly. Und eigentlich, das sagt schon alles. In diesem Heft, ich habe es mir dann genauer angeguckt, ist so eine Ambivalenz aus real existierendem Sozialismus und Aufbegehren. Am Anfang ist hier eine Rubrik, die ich vergessen hatte, oder ich wusste nie, dass es die gibt, die heißt Schreib eine Geschichte. Und ich habe die erste Geschichte gelesen und habe gedacht, das kann ich Ihnen nicht ersparen. Geschrieben hat diese Geschichte Martina Segert und das kleine Gedichtchen, winzig klein, das mich seit 25 Jahren begleitet, schicke ich vorneweg. Es hat jemand geschrieben, der heißt Detlef Missel, ist wahrscheinlich völlig unbekannt, aber wahrscheinlich sehr begabt. Es heißt Gehen. Gehen, davon, in sich, aus sich heraus, auf die Straße, mit, nur nicht unter. Die Geschichte heißt Damals in Marzahn. Es ist wie an jedem Dienstag, Menschen sitzen und stehen im Gang. Sie lesen, rauchen oder starren vor sich hin. Bei wem würde es heute klappen? Ich habe Hoffnung und eine Benachrichtigung. Ob die müde Frau, die für mich zuständig ist, meine Glücksfee wird? Ein Lulatsch kommt raus mit einem weinenden Mädchen. Er steckt sich eine Karo an und sieht an ihr vorbei. Der Ollen ist dort scheißegal, die hat ja eine Wohnung. Nein, ich glaube nicht, dass ihr das scheißegal ist. Manchmal tut sie mir sogar leid. Da kommen seit Jahren Tausende zu ihr gerannt, mit hunderten Problemen, keine Argumente, Beschwörungen, Drohungen und Schmeicheleien, die sie nicht kennt. Das fehlende Bad, die enge Küche, das feuchte Zimmer, der geschiedene Mann, die neugierige Wirtin, das brüllende Kind, die verständnislosen Eltern. Ich glaube, dass die Frau gern jedem seinen Wunsch, Traum oder bloß erstmal überhaupt eine Wohnung persönlich übergeben möchte. Alle haben Gründe. Bei mir sind es die Kinder, meine Kinder. Janni, die seit 3 Jahren da ist, und Moppy, der seit 6 Monaten im Anmarsch ist. Schleierhaft, wie meine Eltern uns 5 in der 2,5-Zimmer-Wohnung hochbringen konnten. Hochbringen. Das ist genau das richtige Wort. An manchen Tagen mehrmals. Es war nicht zum Aushalten. Vater wetzte durch die Ämter, schaffte für mich eine Bude ran. Prenzlauer Berg, Stube, Küche, 4. Stock, Toilette, 1/2 Treppe. Wie habe ich mich über die Sonne gefreut. Im Mai. August nicht mehr, da tropfte der Teer vom Dach aufs Fensterbrett. Im Dezember die Kohlen und die Asche und die Treppen und die Tauben. Die stört mich am meisten. Hat sich was mit Rugedigu. Und natürlich Vater, willst du nicht endlich heiraten? Kommt doch schon der Zweite. Mach's doch allein stehend. Von dir habe ich was anderes erwartet. Was hat er erwartet? Und warum? Weil er mir vor 22 Jahren zu meinem Hier und Jetzt verhalf? Ich mach nicht auf nass, ich arbeite, Schicht, pünktlich, ordentlich, gut gelaunt und zukunftsorientiert. Wann wird er endlich begreifen, dass ich erwachsen bin und seine Belehrungen satt habe? Ich bin alleinstehend. Dietmar ist bei der Fahne schon das 4. Jahr. Er kann mir nicht helfen, wenn was ist. Und zu Muttern will ich auch nicht dauernd rennen. Die macht, was sie kann. Sie hat mal laut überlegt, ob sie nicht eine Weile zu Hause bleiben und Janni nehmen kann. Wenigstens, bis sie in der Krippe die Alarmstufen vom Onkel Doktor hinter sich hat. Da meinte Vater, wenn ihr nachts Geschrei und Kackwindeln sei, könnte er noch mal für ein 6. loslegen. Na, da fauchte Mutter wie eine 9-schwänzige Katze. Der Nächste bitte. Die Frau beguckt meine Karte und lächelt. Wenn sie jetzt bloß nicht Marzahn sagt. Ich gratuliere, 3-Raum-Wohnung, Otto-Winzer-Straße. Also doch. Nun können sie heiraten. Natürlich kann ich nun heiraten. Ich hätte schon immer heiraten können, aber doch nicht nach Marzahn. Sie sieht mich an, erwartet Dankbarkeit. Aber ich kann nicht, ich bin enttäuscht. Erst Pankow weg und nun Prenzlberg. Ade Bäcker, Schlechter, Schuster, Ade Freibad und Kolosseum, Ade Café Nord und Prater, Ade Lindenblüten und Kastanien. Zur Mutter brauchte ich 20 Minuten, zur Krippe 10. Und nun? Als Vater die Botschaft hört, genehmigt er sich Stockramm. Als ich rumnöle, knallt er die Stubentür zu. Mutter schüttelt den Kopf. Mädel, überleg mal. Das tue ich in dem Moment, als sie sich leise ächzend bückt, um im Badeofen Feuer zu machen. Sie wird waschen mit der WM66 und in der Wanne spülen. Da begreife ich, bei mir wird das heiße Wasser aus der Wand kommen. Ich werde nie mehr die Stube heizen müssen wie sie. Ich gebe ihr einen Kuss. Manchmal muss man sich auch schämen können. Als ich einen Tag später über Sand, Schutt und Schotterberge balanciere, bin ich wieder sauer. Im Sportwagen zappelt Janni, im Bauch Moppy. Der Wind bläst uns Staub ins Gesicht. Ich suche die Fassaden nach der Hausnummer ab. Hier. Mutti, ist das unser Haus? Wirklich, Janni sagt unser Haus. Und da sehe ich, dass ich bei der Schaukelei über Stock und Stein meine Tasche verloren habe. Personalausweis, Betriebsausweis, Portemonnaie, Scheckbuch und die Zuweisung. Ich setze mich auf eine halb im Dreck versunkene Kabelrolle und heule. Suchen Sie was? Irgendein Idiot schwimmt durch meine Tränen auf mich zu. Ja, sagt Janni wichtig. Unsere Tasche. Ist es die hier vielleicht? Der Bursche lässt sie feixend vor mir hin und her baumeln. Das alles war vor 5 Jahren. Heute macht unsere ganze Sippe einen Stadtrundgang. Das ist nicht übertrieben. Wir sind nicht bloß ein Stadtteil von Berlin, wir sind eine selbstständige Großstadt. Janni und Moppy maulen natürlich, aber es wird Zeit, dass sie über unser Kiez ein bisschen was wissen. Ist doch ihre Heimat. Vater sieht uns staunend. Ich glaube, so richtig ist er zum ersten Mal hier. Und Fragen. Erst vom Vater und Mutter. Später fangen die Göhren an zu löchern. Nun staune ich auch, was ich als Fremdenführerin alles vorzuweisen habe. Verzeihung, als Stadtbilderklärer. Unser Bummelboulevard, die Brunnen, das Soyuz, die Plastiken, die Vorgärten, die Schwimmhalle und für mich beinahe am wichtigsten die Poliklinik. Bald werden wir unsere eigene IGA haben, ein Feld mit Blumen, direkt vor der Haustür, das ganze Jahr über. Mutter fragt nach Dienstleistung, Vater nach Bierleitung. Wir kehren ein, zu den Eichen. Vater sagt, ist ja wie bei Erich in der Ecke. Kann schon sein, ich war noch nie da. Wir fliegen mit der 18 nach Hause, Vater ist wieder begeistert. Das war die ganze Zeit über. Auch Mutter kommt mir zufrieden vor. Was haben die bloß? Vielen Wie gesagt, Dank. 87, den Rest können Sie sich selber denken. Achso, ich muss ja einziehen. Ja,
nicht verraten, nicht verraten, nur ziehen, weil wir machen jetzt Pause.
Ach ja.
Aha, schön. Elke, ich möchte mich noch bei dir bedanken für deine Fundstücke. Ich wünsche mir, dass du noch mehr findest. Weitersuchen, erfreuen, ne? Ja, wir machen jetzt Pause, 5 Minuten. Wir haben doch, viele haben es vielleicht auch mal so hinten so klicken hören und klacken hören. Das war meistens der Herr Krause, der hat Fotos gemacht. Fotos von Leuten, die hier vorne sitzen, gelesen haben. Und er würde uns die Fotos zur Verfügung stellen. Er hat gesagt, er hat die auf dem Tisch verteilt. Ich sehe jetzt da auf dem Tisch. Da kann man sich die Fotos wegnehmen und da steht eine kleine Dose. Das heißt, er würde sich auch gerne, wenn jemand da was reintun würde, sehr drüber freuen. So 30, 50 Cent pro Bild wäre so, dass das, ich denke, was gut wäre. Ja, ansonsten viel Spaß in der Pause. Ich würde jetzt die Pause als beendet erklären. Und wir würden jetzt einfach mal zum nächsten Leser kommen, der schon gelesen wurde, gezogen wurde. Und da steht hier Dieter Hohmann. Total überraschend, habe ich auch nicht vorher erwähnt. Ne?
Ja, alles okay. Ja, alles okay, natürlich. Ich denke, es ist ja für mich ein Erstling, dass ich hier sitze und so muss ich schon mal schauen, aber ja, das geht schon. Ja, liebe Freunde des Lesens und der Bücher, wer mich ein bisschen kennt, dieser oder jener, der weiß natürlich, dass ich eher ein Naturfreund, denn ein Literaturfreund bin. Und wenn ich mich auf dieses Pflaster heute hier wage, dann bitte ich um Nachsicht, wenn das nicht alles so ganz klappt und vielleicht auch ein bisschen holpert. Sie haben sicherlich auch Verständnis, dass ich nichts von mir lese, da gibt es eigentlich nichts so von Bedeutung. Ich schmücke mich also mit fremden Federn. Und da ich Vogelkundler bin, wie auch dieser oder jener weiß, da wollen wir mal schauen, was sich da so findet. Ich möchte lesen aus einem Buch, das ist aus dem Jahre 1914. Es ist durch viele Hände gegangen. Hier steht drin, meinem Liebsten, deine Else, Weihnachten 1915. Also es hat schon einige Jahre gesehen, dieses Buch, und geschrieben hat es Hermann Löns. Ja, und wenn man über einen Schriftsteller etwas liest, von einem Schriftsteller etwas liest, dann sollte man schon wissen, wer der Mann ist. Also habe ich nachgeschlagen. Geboren 1866 in Westpreußen, also dem heutigen Polen, in der Nähe von Bromberg. Sohn eines Gymnasiallehrers, nach Münster gezogen, nach Hannover gekommen. Medizin studiert, angefangen Medizin zu studieren, hingeworfen. Journalistik studiert, hingeworfen. Warum? Also er hat einer Sache zugesprochen, die ich jetzt hier nicht vormachen kann. Er hat also doch ganz schön viel Alkohol getrunken und das war sicher auch der Grund, weshalb er nie große Karriere hat machen können. Das heißt, er hat für verschiedene Zeitungen, Hannoverische Allgemeine und andere, gearbeitet. So, als der Erste Weltkrieg ausbrach, 1914, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als sich sofort als Kriegsfreiwilliger zu melden. 4 Wochen später, in der Marneschlacht, Kopfschuss, tot. Also er ist nicht mal 50 Jahre alt geworden. Und wie das damals im Krieg war, die Soldaten konnten ja kaum beerdigt werden, da irgendwelche Löcher und dann rein. Sein Kommandeur hat es nicht fotografiert, aber skizziert, wo sein Grab ist. Und 1918 hat man die Überreste gefunden, hat in den Soldatengrab gebracht und dann war vielleicht Ruhe, aber wirklich nur vielleicht, denn kein Geringerer als Adolf Hitler hat 1934 festgelegt, dass dieser deutsche Dichter zurück nach Deutschland muss. Also man hat die Gebeine ausgegraben und hat ihn in die Nähe von Hannover nach Fallingbostel gebracht und eine Friedhofskapelle und wollte ihn dann durch Lüneburger Heide beisetzen. Ja, und damals gab es offensichtlich auch schon Bürokratie, also gegen den einen Standort hatte der Naturschutz was, gegen den anderen da war zu viel Verkehr und der dritte war viel zu weit abgelegen. Also die Gebeine ruhten dann stumm und sanft vor sich hin, bis seine Witwe, übrigens die dritte, er hatte drei Ehefrauen und also war so kein Kind von Traurigkeit, seine Witwe hat dann gedroht, also wenn ihr jetzt nichts findet, dann nehme ich den Sarg in Hannover und stelle ihn auf den Hauptbahnhof aus. Also die hat das sehr drastisch gemacht. Ja, und was passierte dann? Dann kam kein Geringerer als die SA und hat diesen Sarg geraubt und hat ihn beigesetzt auf dem Privatgelände von einem ihrer Führer. Hitler war damals im Gegensatz zu Röhm Reichswehr und SA. Hitler war mehr für die Reichswehr, denn die waren besser militärisch organisiert und hat festgelegt, Reichswehr, ihr holt den dort wieder raus. Hat die Reichswehr die Gebeine dort wieder rausgeholt, in der Nähe von Soltau beigesetzt, wo sie heute noch sind, an einem Gedenkstein. Ja, das war also sozusagen ein kurzer Lebens- und Todesabriss. Und mal ganz interessant, das zu wissen, in Delitzsch gibt es ja eine Lenzstraße, obwohl er in der DDR in keinem Schulbuch stand und auch heute eben aufgrund dieser doch recht bräunlichen Vergangenheit da nicht allzu viel drüber gesagt wird. Aber du hast ja mal gesagt, keine Politik, es ist Geschichte und ist lange her. Und ich möchte von diesem sogenannten Heide-Dichter versuchen, mal eine kleine Geschichte von mir zu geben. Die Schrift 1914, alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wollen wir mal sehen. Also, Krähengespräch. Wenn wir an Krähen denken jetzt, wenn sie sich so auf die Schlafbäume begeben, dann denken wir an Hitchcock. Ich denke dann immer an diese kleine Geschichte, Krähengespräch. Also, Lokalität ist Hannover. Jeden Nachmittag um 3 Uhr 58 Minuten, wenn der Barsinghausener Zug über die große Bult bei Hannover keucht, kommt ein alter Herr mit einem alten Hunde den Fußweg entlang, der sich am Rande der Eilenriede nach der Bult hin zwischen dem Dörener Dom und Bischofshol hinzieht. Auf der Höhe der Rüsterburg bleibt der alte Herr stehen, nimmt eine Prise, sieht gegen den hellen Abendhimmel und niest. Und meistens niest sein Hund zur Gesellschaft mit. Dann gehen beide weiter. Genau um diese Zeit kommt eine große graue Krähe angeflogen, die bei der Korndieme auf Mäuse lauerte, lässt sich auf einer der höchsten Eichen am Rande des Waldes zwischen dem Eisenbahndamm und der Rüsterburg nieder, schüttelt ihr Gefieder glatt und ruft dreimal laut: Arr, arr, arr. Wenn dann der Deister in dicken, rotgesäumten Abendwolken verschwimmt, wenn in dem Bultkrankenhause, im Heiligen Geiststift und im Schwesternhause die ersten Lichter aufblitzen und die Sonne mit unheimlicher Behendigkeit an dem Schornstein der städtischen Bierbrauerei hinunterklettert, dann kommt von den Komposthaufen eine zweite, aber schwarze Krähe her, nimmt neben der grauen Platz, schüttelt ihr Gefieder und ruft ebenfalls dreimal, aber in schwächerem Ton: R, R, R. Dann dauert es gar nicht mehr lange und während der Wald zu einem violetten Gemuffel zerfließt, aus dem nur noch das rote Laub der Buchenjugenden hervorleuchtet, um die Zeit, wenn die heimlich Verlobten, die da spazieren gehen, anfangen sich unterzuhaken. Dann kommen von allen Seiten einzelne Krähen angeflogen, graue Nebelkrähen, schwarze Rabenkrähen und manchmal auch einige stahlblaue Saatkrähen. Im Ganzen sind es so 15 bis 25, die um die Schlummerstunde auf der hohen Eiche zusammenkommen. Einige davon sind ausgebrütete Hannoveraner, zwei sogar Stadthannoveraner, da sie in der Eilenriede groß wurden. Die anderen stammen aus Brandenburg, Mecklenburg, Schleswig-Holstein, Sachsen, Posen und Ostpreußen. Die Ostelbe sind alle grau mit schwarzen Köpfen, Flügeln und Schwänzen, die anderen schwarz. Die Ostelbe sind nur im Winter hier, wenn sie zu Hause nichts haben. Den Tag über treiben sie sich auf der großen Bult herum, die eine bei der Tierärztlichen Hochschule, die andere vor dem Schlachthaus, wieder andere in den Ländereien der Stadtgärtnerei oder in den Stiftsgärten, auf den Fußballspielplätzen, bei den Bahnmetterhäusern, der Diemen und den Komposthafen. Dort stochern sie ruhig und besonnen, ob sie nicht ein Wurm, ein verkältet lahmbeinigen Käfer, einen Knochen mit noch ein bisschen daran, eine Wurstschleue, ein Stück Brot oder dergleichen finden oder eine Maus oder ein Maulwurf übertölpeln. Die Graue, die zuerst kommt, ist eine Ostpreußin. Königsbart ist ihr drittes Wort. Die Schwarze, immer gleich nach ihr kommt, stammt aus der Eilenriede. Die beiden kennen sich seit 3 Wintern. Guten Abend, mein Herzchen, schnurrt die Graue. Was haben Sie halt gemacht den ganzen Tag? War's Essen gut? Die Schwarze macht vergnügte Augen. Eben, das will ich mahnen. Ich war's doch hier beschadet. Ich habe einen angeschossenen Hasen gefunden. Delikat, zeige ich Ihnen. Einen Hasen plärrt da eine graue Sechsin, die eben ankommt. Ach nee, was Sie sagen. Hören Sie mal, meine Kutzte, den können Sie mir mal zeigen. Ich habe sie nämlich noch nie einen toten Hasen gesehen, wissen Sie. Wo liegt er denn, der Hase, wenn ich so frei sein darf? Die Schwarze meint, da ist jetzt nicht mehr viele Anne. Was die Ostpreußin, die die Sechsin nicht leiden kann, veranlasst, laut aufzulachen. Hula, 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 Salbehasen macht fett, nicht wahr, mein Herzchen? Eine schwarze Kahlenbergerin erscheint und mit ihr eine graue Polin. Der steht, der Schnabellose. Guten Abend, Frau Schwarzhals, guten Abend, Frau Dickkopf, guten Abend, Frau Blenkersteer. Haben Sie was Gutes gefunden zu essen heute? Habe ich mich gefunden, Knochen, Grossiges, mit Fleisch, Filliges dran, sehr gutes Fleisch, gar nicht stinkig, von Schafhammliges. Die Kahlenbergerin sieht sie von der Seite an. Das sieht euch auch gerade nach, und man mächtig löckrig ist ja, aber ich habe eine ganze Wurst gestohlen von Schlachterkerl und der Molle. Das freut mich noch 3 Tage nach meinem Tode. Was habe ich nicht? Und was hat der Kerl geschimpft? Ist sich sehr selten, fällt ihr die Polin in die Rede, hier zu finden, Wurstschweinerne. Ist sich viel besser der bei uns zu Hause in Wongrowitz, wo man findet sehr oft Wurst oder Knochen. Sind sich Bollen nicht so ängstlich mit Eingraben von alles Abfall, wie leider hierzutage nur frisches? Olle Delmer, krächt sie die Kahlenbergerin an, warum bliebst denn nicht der Hure, Tatternvolk, erst hier rumtabetteln und dann schimpfen? Das ist die rechte Art von so'n Volk. Was meinst, Nabersche, fragt sie dann die Eilenriedkrähe. Hast recht, antwortet die und fährt dann leise fort. Aber das stimmt schon. Anstellen tun sie sich heute die Leute. Das ist das Ende von Wege. Alles einkohlen und wie heißt das? Olle vermuckte Wort doch. So, desinfizieren. Das wird immer dummerhaftiger. Und mit der Ranlichkeit hören sie sich. Ranlichkeit muss sein. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Auf dem Schlachthof glauben sie, dass sie da ein Prippelchen Fleisch liegen lassen. Ich bewöre, jeden Fetzen führen sie raus und rotten ihn ein. Sagen Sie mal, fällt eine Berlinerin ein, ob das wohl wahr ist, was ich heute gehört habe, dass die Rennbahn hier auf die große Bult kommen tun soll. Na, das wäre eine schöne Pleite für uns. Ich pfeife auf den ganzen Sport. Rasse ist Mumpitz, eine Abdeckerei ist mich viel lieber. Das wird überhaupt immer dämlicher auf die Welt. Besser wird es überhaupt nicht, meint die aus der Eilenriede. Wenn ich noch daran denke, vor 10 Jahren, als die hohen Fuhren noch durch die Seelust fuhren, was wäre dö wintertags für ein Leben, an die 1000 von uns schliefen dö, aber die Leute, erst schmissen sie Giftbrocken hin. Und als wir die nicht mehr nehmen, da trieben sie das Holz ab. Ich habe denn bis vor 2 Jahren immer in dem Holze vor Missburg geschlafen. Aber da kamen die Jäger und schossen nach uns. Und seitdem gehe ich nach dem Elholtenholz. Es ist das ja ein bisschen gemischt, zu viel Sädkrähen und sogar Dohlen. Aber was soll man machen? Hier in der Eilenriede ist an den ruhigen Schlöf doch nicht mehr zu denken. Noch bei nachtschlöfender Zeit läuft das Volk in Holz herum und überall sind Laternen. Die Welt wird immer dümmer. Da haben Sie wieder recht, mein Süßing, schnarrt die dicke graue Pommerin. Auch bei uns wird es immer schlechter. Und in Ostpreußen, die Ostpreußen stimmt bei. Bei uns da oben in Königsberg ist es noch nicht so schlimm. Aber weiter hinauf, bei der Nahrung, bei ihrer Sitten, da essen die Menschen Krähenfleisch. Und jetzt sitzt da ein Kerlchen, Dienemann heißt er, der fängt die Krähen und macht ihnen Ringe um die Beine. Mit dem Datum drauf und bittet, dass man überall Krähen dort schieße und ihm die Füße einschicke, der Wissenschaft wagen. Na bitte ich Sie, was hat die Wissenschaft mit unseren Beinen zu tun? Der Mensch kommt jeden Tag auf neue Dummheiten. Es ist sehr richtig, meint die Bollen. Setzen sich bei unseren Bollen feine Herren in Erdteiser, machen sich großes Fall. Kommen sich Krähen an, auf zu beißen, dicke Pfichis, schießen sich Herren Feine dann mit Gewehre auf Krähen, Hundsblut gemeines Niederträchtiges. Das dauert doch hier toll an Ort, meint die Kalmbergerin. Ob de Warenohler Heide und hier dick dabei in der Seelost, da kommt irgendjemand so ein Vogel und Stopper. Und Slägerstrade Wiegand hat dat Lorg gekruppt in Busch, setzt da so eine olle utstoppte Kartule hin und wenn sie den Otto fliegen kommt und will die Uhle einwischen, badauts, da ballert der Kerl los, aber ich falle ob den Swindel nicht mehr rein. Was ich aber noch sagen will, dat mit der Rennbahn hier ob der Krotepult, dat trifft mich ich nicht gefallen lassen. Wenn Eckmann nicht mein Hus bei Deckersen hätte, dann wüsste ich schon, was ich tun täte. Lasse man kommen mit ihres mächtigen Pere, Pferde. Ich wollte sie allbald auf den Trab bringen, mit dem Snabel, dem Bären gegen die Augen. Wenn sie über die Hürden wollt, dass sie das Genick prägen. Ja, das wird das Richtige. Dann schalt sie hier wohl wegblieben. Lasse doch woanders herumjöckeln. Meinen sie nicht auch so? Die Einwiedkrähe, an die sie sich wandte, nickt. Sie weiß, dass gegen die Menschen nicht viel auszurichten ist. Und dann antwortet sie einer guten Bekannten, die auf hoher Luft ihr einen rauen herunterschreit, macht die Flügel auseinander, lässt sich 3 Fuß von ihrem Sitz fallen, steigt in die Luft und fröhlich krächzend fort. Und die anderen alle, die Schwarzen wie die Grauen, krächzen und folgen ihr über die Bahn, über Bischofshol, den Kirchhöder Turm, den Nackenberg, die breite Wiese, Missburg, bis zum alten Holze, wo sie jeden Abend vom November bis zum März Tausende von Krähen schlafen. Das war das Krähengespräch.
Halt. Du darfst einziehen.
Der Herr Gräfe. Der Herr Karl Georg Gräfe.
Ja. Das war ja richtig gekräht. Vielen Dank. Herr Dr. Humm, ich wollte noch sagen, das war eine sehr schöne Geschichte. Sehr, sehr schön vorgetragen. Ich würde mir noch mehr von der Sache wünschen. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der sich das wünschen würde. Und gerade mal für die nächste Lesung. Genau. Ja, lieber Karl Georg, was hast du
schönen guten Abend
uns mitgebracht?
Zunächst mal 2 Gedichte. Mhm.
Mir wurde von schlauer Hand zugetragen, die hast du schon länger aufgeschrieben?
Was? Nein. Nein. Höchstens ein paar Tage.
Und das ist ja schon bei dir viel, ne?
Das ist lang, lang. Ja, dann würde ich mal einsteigen. Sie steigt ein mit der Frage, warum Deutsche so verklemmt sind. Ich meine, dass ich im Bett Superman und nur nach außen Clark Kent bin. Komischerweise will sie nicht gleich vögeln und wir kommen ins Gespräch. Also spendiere ich ihr das nächste Bier und frage, was generell bei ihr so geht. Sie erzählt von Unistress, Heimat im Ostblock und diesem Erasmus. Ich nick, lächel, doch bin ehrlich gesagt echt nicht in der Verfassung. Ihr dabei ernsthaft zuzuhören, das merkt sie auch. Wir sind uns einig, dass dieser Abend zum Gelingen mehr Bier braucht. Ich packe ihr an den Arsch, sie mir an die Titten oder andersrum, wer kann das nach dem x-ten Shot schon wissen. Und wer hätte es gedacht, wir reden, sie ziert sich dann doch gewaltig. Gemessen an ihrer Einstiegsfrage bin ich langsam dann doch leicht beleidigt. Doch wie sagt man, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie packt mich an der Hand und zumindest tanzen wir dann mal ohne Blick für die Meute Arsch an Schwanz. Bis sie sich umdreht, sich an mein Ohr saugt und verführerisch wispert, mein Freund kommt gleich und der sieht das sicher nicht gern. Auf einen Schlag nüchtern und zumindest wurde ich dann doch gefickt und das recht hart. Gemessen an meinem Bargeldbestand hat sie mich auch noch zerstückelt und verscharrt. Und mir dämmert, es war wieder so ein Fall. Guter Suff, schlechter Abend und der ganze Bullshit nur, um vielleicht wieder mal Sex zu haben. Ich setz mein dickstes English Accent auf, steig ins Gespräch ein, warum alle deutschen Frauen immer so fucking verklemmt sein. Ihre Augen leuchten, sie meint, ich könnte ihr gern erst mal einen Drink ausgeben. Sagt mit einem Zwinkern, danach könnten wir darüber gern auch reden. Sie scheint von meinem falschen Akzent deutlich angetan. Dabei habe ich nach 3 Bier aufgehört, überhaupt einen nachzuahmen. Sollte wohl eine sichere Sache sein, die Kleine flach zu legen, doch nur 3, 4, 15 Getränke später wäre sie abzugeben. An der nächsten Garderobe, sie hängt in den Seilen, sabbelt nur noch dummes Zeug und wäre ich nicht so unglaublich gut anerzogen, leidensfähig, wäre ich schon enttäuscht. Doch so bestelle ich ihr erst mal ein Wasser, wer weiß, vielleicht hilft's ja. Gut, was die Party angeht, bin ich zwar hier, aber dann doch nicht da. Aber fuck it, vielleicht kann ich mir ja so morgen endlich wieder in die Augen sehen, ohne mich direkt wieder über die Welt und mich selbst generell aufzuregen. Halt mich am Bier fest und bereit mit einer Hand ihr Haar zurückzuhalten, sollte die Natur entscheiden, die letzte Havanna ins Freie zurückzuleiten. Bis dahin ordere ich mir noch ein Bierchen, üb einhändig Kippen drehen und gebe mir alle Mühe, der Welt nicht ins Scheinwerferlicht zu sehen. Als wir dann gegen 7 von der Putze ins Freie getrieben werden, lässt das Potpourri aus Blausäure, Benzol und Formaldehyd erahnen, es war gottverdammte Scheiße, schon wieder so ein schlechter Abend. Suff auf meine Kosten und das nur, um vielleicht mal wieder Sex zu haben.
Du hast einen komischen Lebenswandel.
Ich habe überhaupt keinen komischen Lebenswandel, Herr Fuchs. Das ist eine böse Unterstellung. Das Lyrische ich niemals gleichsetzen mit dem Auto.
Ich wollte es bloß mal klarstellen.
Daran darfst du jetzt gerne weiterdenken und alle anderen auch. Das Ganze hat sogar einen Titel. Rose is a Rose is a Rose is a Rose. Ein Ausspruch von Gertrude Stein aus einem Gedicht zu der Überdeutung von Metaphern. Hat dann aber doch wenig mit dem Inhalt zu tun. Den fliegenden Besen unterm Arm geklemmt, zum Scheiterhaufen gerannt. War die Aktion von vornherein zum kläglichen Scheitern verdammt. Mit dem Rad an der Kreuzung, neben einem Beamer oder so einer S-Klasse, reicht's mir, dass ich knapp 2,5 Meter lang recht hatte. Mit der Raubkopie in der Hand in die erste Reihe zur Autogrammstunde. Ich bin so ein Riesenfan, weil ich das eine Lied von dem Album ja auch so gern pumpe. Gern auch mal in Laufschuhen zum Treffen von irgendeinem Rolli-Club, nur weil ich momentan gerade noch nach einem neuen Hobby suche. Und egal ob Sicherheits- oder Spanngurte, egal ob Airbags oder doch nur Kondome, wollen viel zu viele dieses Hundeleben in Watte packen. Risiken einzugehen, für sich selbst einzustehen, gilt nur noch beim Patte machen. Ganz ehrlich, wann hast du dich das letzte Mal bös auf die Fresse gelegt? Wann das letzte Mal nach dem negativen AIDS-Test erst wieder so richtig gelebt? Sich ganz allein für sich einfach selbstbewusst Schaden zuzufügen, produziert in diesen Tagen nahezu nur Rügen. Egal ob Spliffen, Schore oder einfach Crack rauchen oder doch nur Bier, Wein, Schnaps, Literweise auf Ex saufen. Mag sein, der Körper ist ein Tempel, aber der Rest ist Kokolores. Denn ein Tempel ist immer ein Tempel, selbst ein Tempel des Todes. Ja, und dann kämen wir jetzt zu einer Fortsetzung. Ich hatte ja mal eine Geschichte vorgelesen, die noch in der Entstehung ist. Es folgt das zweite Kapitel. Aber ich schreibe kurze Kapitel. Ja, beim letzten Mal wurde der liebreizende Uwe Meyer, Held des Büroalltags, aus seinem Bürostuhl gerissen. Und wir setzen wieder ein. Uwe und seine Unbekannte streifen händehaltend die Straße entlang. Es ist ein grauer Herbstabend, es liegt Regen in der Luft. Uwe hat seine Krawatte gelöst um den Hals hängen. Sie trägt einen viel zu kurzen Rock für diese Zeit des Jahres und dazu nur ein Tanktop. An den Füßen schlackern ihre abgewetzten Chucks. Uwe betrachtet seine selbsterklärte Retterin unter jeder passierten Laterne aufs Neue. Frame für Frame, von den Schuhen über ihre makellosen Kniescheiben, den Rock bis zu ihrem tiefschwarzen Lockenkopf. Er kann nicht sicher sagen, ob sie von Sonne an sich nicht zählt oder ob es am fahlen Schein der Laternen liegt. Aber ihre Haut wirkt bleicher, als es von Natur aus überhaupt möglich scheint. Doch nach dem bisherigen Verlauf des Abends zu urteilen, schließt Uwe grundsätzlich aus, dass sie der Typ Mensch sein könnte, der sich die Mühe machte, auf irgendeiner Art nachzuhelfen. Andererseits, denkt er, könnte ich da auch völlig daneben liegen. Bis jetzt kenne ich ja nicht mal ihren Namen, geschweige denn irgendwas außer dem, was ich sehe. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, Kaffee? Ja, sicher. Wieso nicht, entgegnet Uwe aus seinem Gedanken gerissen. Und schon schießt sie, die Umklammerung um seine Hand lösend, in einen Coffeeshop an einer Straßenecke. Erst in diesem Moment wird Uwe bewusst, dass die beiden, seit sie ihn aus seinem Bürostuhl gezogen hat, Hand in Hand gingen. Uwe zieht sich eine Zigarette aus seiner Tasche, steckt sie in den Mund und dann an. In diesem Moment kommt sie viel zu schnell, um einen Kaffee überhaupt geordert haben zu können, aus der Ladentür geschossen, drückt Uwe in einer eleganten 360-Grad-Drehung einen Pappbecher in die Hand, blickt ihm kurz tief in die Augen, greift seine Hand und plärrt ihn bereits halb hinter sich herziehend, renn! Und auch wenn er es eigentlich vorher schon wusste, dämmert Uwe erst jetzt, er würde ihr überall hinfolgen, zumindest für den Moment. Und sie rennen. Erst quer über die Straße, um die nächste Ecke, in einen nur sporadisch beleuchteten Park. Völlig übertrieben, das Gerenne, oder? Sag nix, war meine Idee, ich weiß. Aber du hast eventuell auch noch die eine oder andere Frage? Ja, doch. Sie setzen sich auf eine Bank, die gerade so außerhalb des direkten Lichtkegels einer Laterne liegt. Gut, das war jetzt keine Frage, aber ich bin sicher, das lernst du noch. Fluppe? Sie hält Uwe eine Schachtel hin. Nein, danke, hab meine. Uwe greift in seine Jackettasche. Deine eigenen? Sie steckt ihm eine brennende Zigarette in den Mundwinkel und gibt ihm einen Klaps auf die Wange. Also gut, setzt Uwe in der Erwartung, sofort unterbrochen zu werden an. Wie zur Hölle heißt du eigentlich? Woher kennst du mich? Wir arbeiten nicht zusammen, sonst hätte ich dich schon mal gesehen. Und was genau willst du von mir? Sie springt von der Bank auf, als wolle sie seinen Fragen sogar physisch ausweichen. Dann fügt er an, ach komm, wenn's dir hilft, ich bin Uwe. Ich weiß. Linda, sie reicht ihm die Hand zur Begrüßung, sie schütteln Hände und sie nimmt wieder neben ihm auf der Bank Platz. Sie stoßen mit ihren Kaffeebechern an, blicken ins Nichts des Parks am Abend, rauchen und schweigen eine Weile nebeneinander her. Wie kann sie nicht frieren? Wie kannst du nicht frieren? Wer sagt, dass ich nicht friere? Jacke? Sie sieht ihn schief an. Ne, bin nicht so der Jackentyp. Was? Ich wohne gleich um die Ecke, da könnte ich dir eine raussuchen, wir gehen noch eine Weile quatschen. Wirklich, Uwe? Du willst mich auf die Tour in deine Wohnung kriegen, nur um mich dann gleich wieder rauszuzerren? Du musst der erste Kerl sein, der nicht direkt mit mir vögeln will. Wer sagt, dass ich das nicht will? Danke. Bruder Jakob an Kasse 1.
Ja, hallo, Christina.
Schönen guten Tag. Ja,
ihr habt ja dieselbe Größe, ne?
Ja, wir haben dieselbe Größe, wir haben dieselben Eltern, aber nicht dasselbe Talent. Deshalb lese ich was vor, was jemand anders geschrieben hat. Mhm. Es ist von Katrin Bauerfeind, ihres Zeichens ja auch Journalistin, so wie ich, ihres Zeichens älter als ich, die ist schon 32, meine Güte. Hier ist es jetzt so, da könnte man das lyrische Ich gleichsetzen mit demjenigen, der es vorträgt. Spinnert auf der Festplatte oder wenn aus Menschen Eltern werden. Ich gehöre zu den Frauen, die Deutschland ruinieren. Ich bleibe bisher mit meinen Nullkindern weit hinter den durchschnittlichen 1,3 Kindern, teilweise aus Trotz. Wenn alle anderen was machen oder wollen, mache und will ich tendenziell eher das Gegenteil. Das war immer schon so. Ich fand früher zum Beispiel auch Pferde doof oder Take That. Das soll nicht heißen, dass Kinder dasselbe sind wie Pferde oder Robbie Williams. Pferde sind natürlich viel billiger und Robbie Williams kann besser singen. Ich kann insgesamt nicht so gut mit Kindern. Ich stelle oft die falschen Fragen. Läuft er denn schon? Ja, Katrin, der Junge ist 5. Und ich bin wahnsinnig schlecht darin, so zu tun, als sei das Baby süß, wenn es so aussieht wie ein kaputtes Alien. Außerdem habe ich Angst, so zu werden wie alle Mütter. Die meisten glauben, dass Frauen sich zwischen Karriere und Kind entscheiden. Ich glaube, sie entscheiden sich heute für oder gegen ein Projekt. Genau das sind Kinder heute, schon lange bevor sie auf der Welt sind und erst recht danach. Und dann scheinen da noch eimerweise Hormone ausgeschüttet zu werden. Aus einer Frau, mit der man sich vor kurzem noch über den arabischen Frühling unterhalten konnte, über Ryan Gosling oder das neue iPhone, wird dann plötzlich eine Mutti, deren Wortschatz kurz in der Abba-Baba-Baba endet. Ich bin ja eigentlich keine Wundertüte, aber weiß ich denn, wie ich reagiere, wenn diese Hormone mich treffen? Warum sollte ausgerechnet ich immun sein? Nicht auszudenken, wenn ich auf einmal auch so werde wie die Eltern, die man, wenn man noch kinderlos ist, für komplett Grütze hält. Deswegen habe ich ja auch nie Drogen genommen. Ich wollte nicht so werden wie die Junkies am Bahnhof. Wobei natürlich Kinder nicht dasselbe sind wie Drogen. Drogen machen ja eher schlank. Ich möchte nicht, dass ich es womöglich auch plötzlich sinnvoll finde, nach der Geburt eine zweiseitige Mail zu verschicken. Hallo, ich bin Mariella. Ich bin jetzt da. Die Ärzte haben so lange auf den Bauch von Mama rumgedrückt, bis ich einen Kopfstand gemacht habe. Eigentlich hat es mir am Bauch von der Mama ganz gut gefallen, aber dann wollte ich doch so schnell wie möglich da raus. 2 Wochen früher als geplant. Zu Hause habe ich auch schon ein eigenes Kinderzimmer. In dem gefällt es mir sehr gut. Mails im Namen von Babys zu verschicken, halte ich für mindestens genauso grenzwertig wie Hundenhalsbänder mit Swarovski-Kristallen umzuhängen. Womit ich nicht Kinder und Hunde gleichsetzen will, Hunde gelten ja gemeinhin als der beste Freund des Menschen. Aber solche Mails gehen jetzt als normal durch. Ich habe eine bekommen, mit Fotos. Endlich war der Betreff und angehängt waren Bilder vom ersten festen Stuhlgang im Töpfchen. Weil die Eltern so stolz waren. Eine Mail an alle Freunde mit Fotos, die Scheiße von Mariella. Mich haben meine Eltern mehr oder weniger 2-mal geknipst, bei der Taufe und als ich von zu Hause ausgezogen bin. Das finde ich unterm Strich besser. Heute folgen ständig weitere Foto-Highlights aus dem Leben des Kindes. Die ersten 4-5 Jahre werden in Echtzeit festgehalten und weitergeleitet. Meine halbe Festplatte ist schon mit Kinderbildern vollgemüllt. Als die heutigen Eltern vor 3 Jahren noch als kinderloses Paar auf Rundreisen in Australien waren, habe ich nicht so viele Fotos bekommen. Damals 3 Fotos von Koalabären und heute 16 Gigabyte von Mariella. Und ich weiß, wen ich süßer finde. Damals kriegte man auch noch nützliche Infos, dass der Kopf im Verhältnis zum Körper zu groß ist und trotzdem eine relativ geringe Gehirnmasse hat, also beim Koala. Wobei ich da auch Parallelen zu Mariella sehen würde. Jetzt kommen Fotos vom Kind, grün im Gesicht. Ich habe heute zum ersten Mal Kartoffeln mit Spinat gegessen. Lecker. Ich war kurz davor zu antworten. Ich habe heute schon 5 Milchkaffee getrunken vor 11 Uhr. Lecker. Was ist die angemessene Reaktion auf Kartoffeln und Spinat? Laola, Standing Ovations, muss ich was überweisen. Von mir aus soll sich jeder bescheuert freuen. Von mir aus soll auch jeder das Kind in allen Lebenslagen knipsen, aber bitte nicht rumschicken. Wie wäre es mit einem Album, das man dem Kind später zur Hochzeit schenkt? Die Reaktion des Kindes bei der Hochzeit ist dann in etwa die Reaktion von allen anderen, denen man das Zeug jetzt schickt. Ich habe früher immer laut mit dem Fuß aufgestampft, wenn meine Mutter Geschichten über mich erzählt hat. Es war mir peinlich. Alle haben gelacht und meine Mutter war in diesen Momenten eine Verräterin. Ich wüsste nicht, wie sehr ich sie gehasst hätte, wenn sie dazu auch noch Fotos gezeigt hätte. Hätte sie eine Facebook-Seite oder eine Homepage für mich angelegt, was ja heute der trendigste Trend ist, um Töpfchenfotos zu posten, hätte ich sie ab da sofort gesiezt und mich von irgendwem adoptieren lassen. Auch als Kind hat man doch eine Privatsphäre. Wie gesagt, es trifft auf Frauen, die vorher noch komplett zurechnungsfähig waren. Eben noch weltoffen, jetzt mit dem Radius von der Eingangstür bis zum Ende des Gartens. Neulich musste man noch die Schuhe am Eingang ausziehen, jetzt liegen das Spucktuch auf der Couch, Fürbücher auf dem Teppich und ein Babyschuh im Gemüsefach. Das Wohnzimmer ist ein Spielzimmer und der Garten ein Spielplatz, auf dem das Kind auch mit 5 nicht alleine spielen darf. Selbst Rutschen wird anscheinend mittlerweile für lebensgefährlich gehalten. Ohne Helm geht Mariella nicht mehr auf die Wippe. Für mich hat das nichts mehr mit Aufsichtspflicht zu tun, das grenzt an Freiheitsberaubung für alle Beteiligten. Die Eltern erscheinen nicht mehr auf Partys, irgendwann werden sie nur noch beim Babyschwimmen oder im P-Kipp gesehen. Komm doch zu uns, ist praktischer, das Kind muss ja um 7 ins Bett und es ist schon wichtig für die Entwicklung, dass es im eigenen Bett schläft. Schon seltsam, wenn Eltern nur noch das Leben ihres Kindes leben. Ja, ich weiß, nette Menschen würden das einfach glücklich nennen, ich nicht. Aber aus Notwehr. Die Mütter haben angefangen. Mütter sind oft auch nicht nett. Die haben tatsächlich keine Hemmung, zum Brunch einzuladen, um dann minutiös von der Konsistenz der Kotze ihrer Kinder zu erzählen. Und sie waren dabei, als Mariella die Pusteblume im Garten entdeckt hat. Was für eine Aufregung. Da kann der neue James Bond einpacken. So spannend muss das gewesen sein. Selbst an netten Tagen geht mir irgendwann kein Süß mehr über die Lippen. Denkt doch zwischendurch mal daran, dass die Eltern von Beate Zschäpe wahrscheinlich auch mal so begeistert über ihre Tochter waren. Ich will nicht Mariella mit Beate Zschäpe gleichsetzen, über die kommt viel im Fernsehen und ich bin mir nicht sicher, ob Mariella das auch hinkriegt. Und weil es eh schon verbittert klingt, mich nervt, dass ich zum Publikum degradiert werde, zum Klatscher für die normalsten Vorgänge der Welt. Selbst wenn das Kind deutlich zurück ist für sein Alter und nur von links nach rechts rollt, während alle anderen schon lesen können, wird so getan, als ob es trotzdem eine Medaille für Einzigartigkeit verdient hätte. Ich weiß, es hat oberste Priorität, das Kind zu lieben. Man liebt es ja trotzdem, selbst wenn es noch nicht alles kann. Reicht da nicht auch einfach, kann er nicht halt, macht ja nichts. Statt auch da so zu tun, als wäre auch etwas nicht zu können, eine außergewöhnliche Begabung und irrsinnig besonders. Und davon abgesehen. Auch im Leben von Kinderlosen passiert hin und wieder noch was. Kinderlos ist nicht das neue langweilig. Und in einer neuen Umfrage sagen 4 von 10 Frauen, dass sie die Elternzeit bereuen. Und ich habe neulich eine Frau getroffen, die es als Bestandteil des Geburtsvorbereitungskurses betrachtete, rote und gelbe Karten zu basteln. Auf den gelben steht Less Baby Talk und auf den roten No More Baby Talk. Nur für den Notfall.
Ja. Vielen Dank.
Bitteschön.
Wann und wo trifft man solche Bücher? Oder wann treffen sie dich?
Dieses Buch hat mich in Brandenburg getroffen. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, dieses Buch zu kaufen, weil ich dachte, ich mache doch die Bauerfeind nicht reich, wenn die jetzt auch noch so ein Buch schreibt. Und das ist jetzt die 4. Auflage, was ich hier habe. Und dann habe ich es doch gekauft und hatte es in einem Nachmittag habe ich es durchgelesen. Und ich glaube, ganz ehrlich, die hat aus meinem Hirn geschrieben. Soll ich den letzten Zettel ziehen?
Mach mal.
Soll ich mal schütteln nochmal durch?
Total die Überraschung. Den hat es ja noch nie erwischt als letzten.
Wer könnte es sein? Wer könnte es sein? Manfred Sacher.
Ich weiß gar nicht, wie viel du mal du jetzt schon deinem letzten machst. Wir werden das wahrscheinlich jetzt ändern mit der CD. Wir werden das machen. Zum Schluss, ne? Der Letzte kriegt die CD. Dass du auch mal belohnt wirst.
Ja. Ne?
Was hast du uns Schönes mitgebracht?
Ich habe heute mal ein Buch mitgebracht, mit dem ich viele Lesungen mache. Nicht nur in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, sogar in Schulen. Nennt sich Teufelsbraten Willi und das geheimnisvolle Feuer. Wir haben ja schon mal heute so ein bisschen Utopie gehört. Mal kurz einige Auszüge.
Warte mal ganz kurz. Möchtest du sitzen bleiben?
Ich bleibe so.
Sonst werde ich ein bisschen weiter.
Geht schon. So. Wo treibt sich dieser Teufelsbraten Willi wieder herum? Ich möchte nur einmal erleben, dass er pünktlich seinen ohnehin schon wenigen Verpflichtungen nachkommt. Der Höllenfürst stand mit Zornesadern auf der Stirn vor seinen 3 anwesenden Söhnen. Polle, Rick und Max. Polle war der größte von den 3, war dick vom vielen Essen und hatte nie Lust, sich unnötig zu bewegen. Seine Devise lautete, erst kommt das Essen, dann nochmal das Essen und erst später alles andere. Und das befolgte er strikt. Rick, der 2., war fast genauso groß wie Polle, aber viel dünner. Er achtete auf seine Figur, doch er war auch etwas schüchtern und überaus ängstlich. Er sagte immer, lass lieber die anderen vor, die werden das schon machen. Max, der 3., war einen Kopf kleiner als die beiden anderen und schlank. Er ließ alles auf sich zukommen und entschied erst dann, was zu unternehmen ist. Auch wenn er manchmal feststellen musste, zu spät gehandelt zu haben. Naja, das nächste Mal mache ich es besser, redete er sich dann immer wieder ein. Einer fehlt in der Runde, Willi.
Er war das Nesthäkchen, der Kleinste, aber wie das so ist, auch der Pfiffigste. Er hatte vor nichts und niemanden Angst und scherte sich auch wenig um Anordnungen, die es hier in der Hölle haufenweise gab. Willi war der Liebling der Großmutter, die ihn immer wieder vor dem Teufel in Schutz nahm, wenn er mal etwas ausgefressen hatte. Das wusste dieser Bursche ganz genau und fürchtete sich wohl deshalb nicht vor einer Bestrafung. Die drei Brüder sahen ängstlich zu Boden. Sie wussten ganz genau, dass mit ihrem Vater im Moment nicht zu spaßen war. Ihm jetzt zu widersprechen, hieße Öl ins Feuer zu gießen. Die Einzige, die das ungestraft durfte, war die Großmutter. Vor ihr hatte er Respekt. Wo war sie eigentlich? Fragten sich die Brüder. Sie kam doch sonst immer gleich, wenn er zu toben begann. Sein Geschrei musste meilenweit zu hören sein und selbst an Willis Ohren dringen. Schließlich war er der Schuldige an dieser Situation. Willi war für die Schule noch viel zu klein. Er konnte sich herumtreiben, wo und wann er wollte. Und genau das tat er jetzt auch. Doch plötzlich packte ihn eine starke, unsichtbare Hand und schleuderte ihn vor die Füße des Höllenfürsten, der breitbeinig und mit blitzenden Augen vor ihm stand, die Fäuste in seine Hüften gestemmt. Er sah auf das vor ihm liegende Teufelchen Willi, der gerade versuchte aufzustehen. Wieder auf seinen Beinen blickte er seinen strengen Vater aber herausfordernd an. Dessen Augen sprühten immer noch zornig Funken und Willis kleine Teufelshörner leuchteten vor Aufregung wie kleine Lämpchen. Aber er dachte gar nicht daran, den Blick ängstlich zu senken. Ganz im Gegenteil. Als der Höllenfürst seinen jüngsten Sohn so furchtlos vor sich stehen sah, dachte er, der wird mal ein Teufel, wie er im Buche steht. Aber trotzdem kann ich sein Verhalten nicht mehr durchgehen lassen. Er muss schließlich merken, wer hier das Sagen hat. Da donnerte die Stimme des Höllenfürsten durch alle Räume. Max und Willi, ihr schrubbt den großen Kessel, bis er blitzt. Rick, diesmal holst du das Holz herein. Und Polle, du darfst heute zur Großmutter in die Küche. Dieser fette Klopsel in die Küche? Da wird nicht viel übrig bleiben, der frisst uns doch alles weg, brüllte Willi vor Wut. Er wollte es einfach nicht wahrhaben, dass er diesmal die Drecksarbeit machen sollte. Bisher brauchte er das noch nie. Deshalb beschloss er auch, einfach sich hinzusetzen und zu streiken. Mal sehen, was der Alte dagegen machen will, dachte er. Der Teufel blickte nur kurz auf, fasste mit harter Hand zu. Da schwebte Willi plötzlich in der Luft und wurde langsam aber sicher an seinem Arbeitsplatz abgesetzt. Vor dem Kessel glitt ein Tuch in seine Hand und wie von selbst bewegte sich sein Arm am Kessel auf und ab. Gegen die Zauberkraft des Teufels kam er natürlich nicht an. So musste er, ob er wollte oder nicht, die Drecksarbeit verrichten. Schon nach kurzer Zeit rann ihm der Schweiß in Strömen über das Gesicht und der Arm tat weh. Immer öfter schaute er zum Thron, wo der Höllenfürst anfing, seinen Schönheitsschlaf zu machen. Als dem der Kopf zur Seite gefallen war, gab es für Willi kein Halten mehr. Schnell schlich er sich davon und dachte, nichts wie in die Küche. Er wollte sich bei der Großmutter beschweren, dass er so schwere Arbeit verrichten musste und hoffte auf ihren Beistand. Ich bin schließlich ihr Liebling und nicht dieser dicke Bolle, murmelte er vor sich hin. Hast du deine Arbeit schon erledigt? Fragte die Großmutter. Willi blieb wie angewurzelt stehen. Hatte er soeben richtig gehört? Die Großmutter bedauerte ihn diesmal nicht, Sie hatte kein Mitleid mit ihrem Liebling, war also damit einverstanden, dass er arbeiten musste. Willi schaute sie mit großen Augen an. Du brauchst mich gar nicht so entsetzt anzusehen. Denn es schadet nichts, wenn du mal mitbekommst, wie richtige Arbeit schmeckt. Du willst aber auch nie hören. Da musst du dich nicht wundern, wenn du so behandelt wirst wie deine älteren Brüder. Der Höllenfürst erwacht aus seinem Schlaf und sieht natürlich Willi nicht mehr und kann sich sofort denken, wo er ihn findet. Geht also zur Küche. Willi wurde unsanft auf einen Stuhl gesetzt, dem Vater direkt gegenüber. Der Höllenfürst holte tief Luft und ließ seine volle, tiefe Stimme ertönen. Viel lauter als sonst. Willi zuckte zusammen und wurde auf seinem Stuhl immer kleiner. Schau mich gefälligst an und hör gut zu, was ich dir zu sagen habe. Deine Sonderstellung hier in der Hölle ist vorbei. Haben wir bisher auf dein Alter Rücksicht genommen und dir mancherlei durchgehen lassen, so hat das jetzt ein Ende. Du wirst ab sofort die gleichen Aufgaben übernehmen wie deine Brüder. Das heißt, du wirst ab jetzt in die Höllenschule gehen, an schulfreien Tagen in der Hölle arbeiten und auch sonst alle Arbeiten erledigen, die anfallen. So wie deine Brüder. Hast du das verstanden? Fragte er noch einmal und verschwand. Willi muss in die Schule. Ihr Lehrer ist ein uralter Zauberer. Der erste Schultag. Du bist also der kleine Willi, der das Zaubern lernen will. Und all die Schlechtigkeiten, die ein Teufel nun mal kennen muss. Na na, fiel ihm Willi aufreizend ins Wort. Von Wollen kann keine Rede sein. Ich muss, hat der Alte gesagt, ich muss. Und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Bis hierher. Durch den Besuch der Höllenschule werden sie mit der Macht des Zauberns und der Hinterlist und der teuflischen Dinge vertraut gemacht. Und Willi wäre nicht Willi, wenn er alles so hinnehmen würde. Er hat den Plan, das große Zauberbuch vom Zauberer von zu stehlen, in seine Hände zu bekommen. Denn er denkt sich, mit einem Zauberbuch brauche ich nicht zu lernen. Ich brauche bloß reingucken, den richtigen Zauberer zu finden. Und schon bin ich der Größte. Die kriegen das Buch auch in die Hände, blättern drin rum und müssen aber feststellen, wenn ich nicht lesen kann, geht ja nichts. Er blättert durch und auf der letzten Seite steht ein Zauberspruch rot geschrieben. Und ob Sie wollen oder nicht, alle vier lesen den laut vor und löschen damit alle Feuer in der Hölle. Die kleinen Feuer können alle wieder entzündet werden, nur das große Feuer unter dem Kessel, das geht nicht. Und das muss aus dem hohen Norden geholt werden. Da gibt es das ewige Höllenfeuer. Nur mit dem kann das wieder entzündet werden. Und nur die können das holen, die also den Zauberspruch gelesen haben, die vier. Auf ihrem beschwerlichen Weg müssen sie unter anderem die Feuerkönigin überlisten, sich aus der Gewalt des Moosgeistes befreien, mit dem Eiskönig kämpfen und den Herrn der Illusionen bezwingen. Oft geraten sie an die Grenzen ihrer Möglichkeiten und machen die Erfahrung, dass nur durch den Zusammenhalt und der gegenseitigen Hilfe der Erfolg gelingt. Die Geschichte soll den Kindern auf angenehme Weise Werte wie Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Fleiß vermitteln. Durch die Vermischung von Realität und Fiktion soll die Fantasie der Kinder oder überhaupt der Leser angeregt werden. Neben aktionsreichen Abenteuern und wendungsreichen Szenen wird dem Leser auch die Möglichkeit gegeben, seinen Pulsschlag mit humorvollen Szenen zu beruhigen. Es ist also ein temporeiches Wechselbad der Gefühle. Danke.
Vielen Dank.
Ja. Wie gesagt, gibt es auch zu kaufen.
Also ist sozusagen nicht ja, kein Laptop oder so, sondern ist ein
Buch. Nein, das gibt es also bei Engler, bei mir.
Okay. Ja. Man muss es ja immer mal sagen, es gibt Bücher. Ja.
Wie gesagt, das ist natürlich auch was jetzt zu Weihnachten oder auch anders. Es lesen auch Erwachsene, haben wir gemerkt. Und wie gesagt, einmal ein Buch mit hinlegen. Ich weiß, die Kinder, was wollen sie? Geld ist also wichtig, aber mal ein Buch mit hingelegt. Lesen sie doch.
Apropos Buch, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sich als Leser so ein bisschen zusammen, beziehungsweise als Schreiber vielleicht so ein bisschen zusammenlegt, wer da will oder so. Man trifft sich ja auch ab und zu mal so, zum Beispiel in der Nummer 2, da kann man über die eine oder andere Sache mal reden, vielleicht hat, oder gibt es Interessen, dass da mal was entsteht, was dann veröffentlicht wird. Also Bücher ist eine schöne Sache. Wobei das letzte Wort, ne? Zum Einschalten vom Buch. Nee, das letzte Wort möchte ich eigentlich, oder beziehungsweise möchte mich nochmal bedanken bei Café Klofka, dass wir heute hier sein durften. Wie immer hat sie sich jetzt versteckt. Vielen Dank, Frau Klofka. Dann, ja. Ansonsten noch einen schönen Abend, ne? Und hier Happy Fan Radio, habe ich natürlich total vergessen. Habe ich heute noch gar nicht erwähnt, ne?